Die wachsende Liebe bringt Güte. Galater Kapitel 5, Vers 22. Wer morgens zerknittert aufsteht, hat tagsüber viel Gelegenheit zur Entfaltung. Kennt ihr diesen Spruch auch? Heute soll es um die Frucht des Geistes, die Güte, gehen. Ich lese den Vers, um den es heute grundsätzlich gehen wird. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Zerknittert und missmutig aufstehen, das kann vorkommen. Jedoch sollte man nicht zerknittert durch den Tag gehen, sondern sich entfalten, die Falten herausbekommen. Wenn wir Menschen über Güte nachdenken, dann sind nicht missmutige Leute in unserem Blick, sondern eher, wie der Duden sagt, freundliche, erbarmungsvolle, vergebende, entgegenkommende, wohlwollende, nachsichtige Menschen. Unter einem gütigen Menschen wäre mir, bevor ich diese Predigt angefangen habe, eher ein älterer, ganz friedlicher und freundlicher Mann in den Sinn gekommen, den selbst die Enkel, die ihn ständig piesacken, nicht aus der Ruhe bringt. Er hätte immer ein freundliches Wort auf den Lippen und würde ihnen viel Verständnis entgegenbringen. Ein gütiger Mensch war für mich ein milder und abgeklärter Mensch, der weiß, worauf es ankommt und der so manchen Ausfall großzügig übersieht. Worauf ich nicht so schnell gekommen wäre, ist das Gütesiegel. Ein Gütesiegel, was ja auch mit Güte zusammenhängt, spricht davon, dass zum Beispiel ein Gegenstand, eine Ware, ein Lebensmittel untersucht wurde und als gut befunden wurde. Und das hat weniger mit Milde als solche zu tun, aber mehr mit dem Zustand. Ist die Ware eine gute oder schlechte Ware? Hat diese Ware das Siegel Güte verdient? Und tatsächlich hat die griechische Wortbedeutung zuerst diesen Schwerpunkt, gut. Das ist gut. Erst nachrangig kommen dann so Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Milde und Freundlichkeit. Das heißt, es geht immer um eine gute Aufrichtigkeit, um eine gute Milde und Freundlichkeit. Eine solche, die der Herr Jesus selbst vorgelebt hat. Er war aufrichtig. Aber hat nicht alle Wahrheit dem Sünder sofort auf seinen Kopf gedonnert? Er war milde und freundlich, aber nicht auf Kosten der Wahrheit oder der Scheu, Konflikte aus dem Weg zu gehen. Somit heißt das für mich, wenn du, Martin, die Frucht der Güte in deinem Leben wachsen lassen möchtest, dann schau darauf, was gut ist und was dem Menschen gut tut. Ja, ich werde, und falls du ein Christ bist, auch du, wir werden sogar direkt aufgefordert, dass die Frucht der Güte sichtbar sein soll. Philipper 4, Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Neben dem, dass wir unsere Güte, unser Gutsein offenbaren sollen, sollen wir daran denken, dass unser Herr nahe bei uns ist. Deshalb, lass dich von Gott selbst inspirieren und lerne von ihm. Und genau das wollen wir auch heute tun. Wie ist denn Gott in seiner Güte? Zuerst einmal was Grundsätzliches dazu. Im Matthäus-Evangelium gibt es folgende Begebenheit. Ich lese aus Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erhalten? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Es geht hier um das Gute. Guter Meister, was soll ich Gutes tun? Der Herr Jesus macht mit seiner klaren Aussage deutlich, dass niemand wirklich gut ist und somit auch nicht Gutes tun kann, als allein Gott selbst. Absolut gesehen ist nur der gute Gott in der Lage, Gutes zu tun. Übrigens hat der Herr Jesus nicht gesagt, dass er selbst nicht gut wäre. Er hat nicht gesagt, nenne mich nicht guter Meister, denn nur Gott ist gut. Er fragte diesen Mann, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, nämlich Gott. Damit macht der Herr deutlich, pass auf, junger Mann. Du hast Gott vor dir stehen, der dir Entscheidendes zu sagen hat. Es stimmt nämlich, ich bin der gute Meister. Was heißt das denn, wenn wir über Gottes Güte bzw. über das Gutsein Gottes nachdenken? Dann sollen wir wissen, dass wir von uns aus nie selbst gut sein können. Wir sind nicht Gott. Unsere Güte, wenn diese wirklich gut ist, dann ist es Gott, der durch uns wirken soll. Einmal werden wir alle, die wir an Christus glauben, vor ihm stehen. Paulus sagt über diesen Zeitpunkt folgende seinen Leuten, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wie wir uns hier auf dieser Erde verhalten haben, wird bei dem Herrn nochmal zur Sprache kommen. Dabei möchte ich immer im Gedächtnis behalten, es ist die Frucht des Geistes, die in mir diese Güte, dieses Gutsein wachsen lassen kann. Und zweitens, es ist die Liebe zum Herrn Jesus und die Verbindung mit ihm, die mir die Voraussetzung schafft, überhaupt etwas Gutes machen zu können. Denn er ist der Weinstock und ich bin eine Rebe an ihm. Wie ist nun Gottes Gutsein, an dem ich mich als sein Kind ausrichten und orientieren soll? Dieses Gutsein ist ausdauernd und grundsätzlich ohne Ansehen der Person. Im Psalm 65, 12 heißt es, du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Und weiter heißt es in Psalm 119, 64, Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Feld des Ungläubigen und des gläubigen Bauern. Beide erleben Hagel und reiche Ernte. Und das schon über die Jahrtausende. Natürlich ist es so, wenn die Sünde überhand nimmt und nicht mehr genug Salz zum Konservieren vorhanden ist, das heißt nicht mehr genug Gläubige da sind, dann kommt das Unheil als Folge der Schuld. Aber grundsätzlich können wir sehen, Gott ist gut gegenüber seinen Menschen. Er schafft ihnen einen Lebensraum, auf dem sie leben können, ganz gleich, wie sie sich auch verhalten. Und diesen Menschen soll die Güte Gottes Folgendes sagen. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Kehre um von deinem bösen und gottlosen Weg. Gott gibt dir Gutes. Er ist dir gegenüber gütig. Verachte seine Güte nicht, tue Buße und übereigne dein Leben diesem guten Herrn. Er war die ganze Zeit reich an Güte, Geduld und Langmut dir gegenüber. Wann kehrst du zu deinem Gott um? Es liegt in deiner Entscheidung. Dann gibt es auch die Güte Gottes, die er speziell für die Gläubigen hat. Gott liebt die ganze Welt, aber seine Kinder liebt er besonders. Er ist gütig gegenüber allen Menschen, aber diejenigen, die ihn wollen, ihn lieben, ihm dienen, denen schenkt er besondere Güte. Wer von uns kennt da nicht den Psalm 23, der von dem guten Hirten spricht, der seine Schafe treu führt? Da heißt es zum Abschluss, nachdem von den grünen Auen und dem dunklen Todestal gesprochen wurde, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Mein Leben lang Güte erleben? Mein Leben lang das Gute von Gott erleben? Ist das denn in meinem Leben zu finden? Nun, wenn man gut in dem Sinne versteht, was manche Christen sagen, komm zu Jesus und du wirst gesund, reich und schön, dann erlebt man dieses Gute nicht. Wenn es aber darum geht, dass Gott mich in seine Schule nimmt und den Weg seines Sohnes führt, um meinen Charakter zu formen, dann sind alle Situationen, die ich erlebe, gut. Wer hinter Jesus hergeht, kommt an Todestälern nicht vorbei. Er wird lernen, im Angesicht der Feinde am Tisch Gottes zu essen. Und ihm wird nicht der Bissen im Hals stecken bleiben. Warum nicht? Weil er gelernt hat, in der Not auf Jesus zu schauen. Güte Gottes heißt für den Jünger, dass Gott so gut ist und als ständiger Lehrer ihn, den Jünger, begleitet. Gott kümmert sich um seine Leute, damit diese gefördert werden. Unser Gott hat es nicht nötig. Wie heißt es in Römer 11, 35? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Nein, Gott ist weder uns noch irgendjemand anderem etwas schuldig. Alles tut er freiwillig. Oder wie es in 1. Timotheus 6, 15 heißt, dass unser Gott der glückselige Gott ist. Das heißt, der Gott, der in sich glücklich ist und nichts braucht, um glückseliger oder glücklicher zu sein. Dieser Gott, der uns wirklich nicht nötig hätte, nimmt uns in seine Schule, damit wir etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit und zur Erfüllung unseres Lebenssinns. Neben dem, dass die Güte Gottes allen Menschen gilt, und er über allen seine Wohltaten austeilt, so gibt es doch bei seinen Kindern eine besondere Güte, eine Güte, die nicht nur zur Umkehr ruft, sondern auch die auf Lebensveränderung hinzielt. Und jeder, der mit Menschen zu tun hat und sich selbst als Mensch ernst nimmt, weiß, was das für ein Unterfangen ist. Es ist leichter, einen Hund zu dressieren, als einen Menschen zu helfen, dass sein Charakter verbessert wird, dass eine schlechte Gewohnheit abgestellt wird. Und dieser Mammutaufgabe hat sich Gott angenommen. Güte trotz großer Mühe, gut sein trotz starkem Widerstand. Das sind die Vorgaben. Haben wir das auch gehört? Hast du das auch gehört, wenn du über deine Güte nachdenken sollst? Diese Güte Gottes ist auf der einen Seite ein großes Geschenk und die entscheidende Hilfe für unser Leben als Gläubige. Ja, sie währt ewig, wie es vielfach in den Psalmen betont wird. Gott ist immer gut. Gott ist immer gütig. Jedoch wir sollen auch in der Güte bleiben. Wir sollen seine Güte schätzen und uns in ihr erfreuen. Wir sollen von Herzen dankbar sein, dass wir in der Güte Gottes leben dürfen. Wir sollen nicht davon ausgehen, dass wir Gottes Güte von Gott selbst trennen können. Warum sage ich das? Bei meiner Reise durch die Bibel fiel mir die Stelle in Römer 11, 21 bis 22 auf. Da heißt es über Israel und die Nationen, die zu Christus gekommen sind. Gott stellt da seinen Heilsweg mit dem Bild eines Ölbaums vor. Dabei geht es um ein Herausreißen von natürlich gewachsenen Zweigen, die das Volk Israel darstellen. Und dann geht es auch von in den Ölbaum hineingepfropfte Zweige, die die Menschen aus den übrigen Völkern darstellen sollen. Und hier der Text, Römer 11, 21 und 22. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh doch die Güte Gottes und die Strenge. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Die Jünger von Jesus, die die Güte von Gott erfahren haben, sollen, wie schon erwähnt, auch bei dieser Güte bleiben, sollen sie weiter schätzen. Israel soll ihnen ein Beispiel sein, denn Gottes Güte ist letztendlich auch begrenzt. Diejenigen, die Gott selbst nicht wollen, denen wird Gott auch nicht mehr gütig sein. Was heißt das für uns praktisch? Auch wir werden aufgerufen, Gutes den Menschen angedeihen zu lassen. Aber wenn sie überhaupt nicht wollen, dann dürfen wir bildlich den Staub abschütteln und weitergehen. Wir sind nicht an die gebunden, die nicht wollen, so wie Gott auch nicht. Ein weiterer Aspekt, der von der Güte spricht, hat mich tief bewegt und zum Nachdenken gebracht. Jeremia besingt in seinen Klageliedern die Güte Gottes. In Klagelieder 3 wird das deutlich. Er schaut auf das Volk, das über Jahrzehnte gesündigt und Gott verlassen hatte. Und Gottes Gericht ist gekommen. Die Städte wurden in Schutt und Asche gelegt, der Tempel zerstört, sowie das Volk in die Gefangenschaft geführt. Und da beginnt Jeremia zu singen. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gottes Güte in der Not noch zu sehen und auf Gottes Güte für die Zukunft zu hoffen, das tat Jeremia. Wenn Gott dem Volk gegenüber gut ist und es straft, dann hat er höhere Absichten. Er plagt nicht von Herzen seine Menschen. Die Strafe soll das letzte Mittel sein, dass sie nicht in ein noch größeres Unglück kommen. Können wir daraus etwas lernen, für unser eigenes Leben lernen? Gut sein bedeutet nicht einfach den anderen rennen lassen. Gut sein heißt auch zu warnen und letztendlich auch zu strafen. Aber niemals, um den anderen nur zu demütigen oder meine Wut an ihm zu kühlen. Es geht immer um eine echte und aufrichtige Hilfestellung. Ich muss im Angesicht Gottes zutiefst überzeugt sein, dass mein Handeln wirklich zum Guten für den anderen geschieht. Ich würde sehr leiden, wenn er auf dem bösen Weg bliebe und er dann die Früchte seines Weges einmal ernten müsste. Wenn du Gottes Schläge erlebst, dann ruft dich Gott noch. Schlimmer ist es, wenn Gott schweigt und nicht mehr spricht, wenn er dich nicht mehr von deinem bösen Weg abbringen will. Aber wie bei Jeremia darf es auch in deinem Leben heißen, die Not wird ein Ende haben. Und die Güte Gottes kannst du dann auch wieder auf grünen Auen und frischen Wassern erleben. Dann ist die notvolle Zeit vorbei und Gottes Güte kannst du dann wieder mit Barmherzigkeit und Gnade in Verbindung bringen, so wie es auch in Psalm 103, Vers 8 heißt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Die Aussicht auf die heilende Güte Gottes soll ein großer Trost und eine Ermutigung für die Zukunft sein. David schreibt in Psalm 27, 13 und 14, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Wer auf die heilende Güte Gottes hofft, der muss davon ausgehen, dass Gott gut ist, dass seine Taten gut sind und dass er auch uns Menschen gute Wege führt. David brauchte Glauben, um dies auszusprechen und dann auch auf Gott warten zu können. Ich weiß jetzt nicht, was ihr von diesem kleinen Ausflug über die Güte Gottes und die Güte als Frucht des Geistes behalten habt. Ich kann für mich sagen, erstens, nur Gott ist gut, und zwar in all seinen Taten und in all seinen Überlegungen. Nur er verdient als Einziger das Gütesiegel. Unser Gutsein, zweiter Punkt, wird an Gott selbst gemessen. Wir sehen, dass Güte nicht grundsätzlich mit Laufen lassen gleichzusetzen ist. Güte kann auch hart empfunden werden. Drittens, ohne in Verbindung mit dem guten Meister, mit dem Herrn Jesus, gibt es für uns kein Gutsein. Ohne ihn können wir nichts tun. Viertens, die Güte ist wie alle Gaben des Geistes ein Wachstumsprozess, dem wir uns bewusst stellen sollen. Fünftens, wir werden zum Schluss vor dem Thron des Herrn Jesus genau nach der Güte in unserem Leben gefragt. Was war gut und was war böse? Ein gütiges Leben zu führen, ist auch ein Dank an Gott, der unser Leben aus der Finsternis mit all ihren zukünftigen Schrecken herausgeholt hat, damit wir in seinem Licht in eine wunderbare Zukunft gehen. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 8 bis 9, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen.